beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Und heute Wahrheit beginnt zu dritt im Büro des Mietshäuser-Syndikats in Freiburg. Helmer Haselberger und Regina Meyer sitzen hier. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Und der Daniel Fuhrhopp für den Blog verbietet das Bauen. Ja, Mietshäuser-Syndikat, manche wissen, was es ist, aber wissen sie es wirklich ganz im Detail? Syndikat, okay, weiß jeder, der mal Der Pate oder so gesehen hat, ne? Nein, Scherz beiseite. Was ist das Mietshäuser-Syndikat? Was macht das Mietshäuser-Syndikat? Kann man das mal so kurz sagen vielleicht?
Das Mietshäuser-Syndikat ist im Prinzip ein Zusammenschluss von selbstorganisierten Hausprojekten. Gleichzeitig aber auch eine Art Dachorganisation, weil das Mietshäuser-Syndikat als Verein im Prinzip dann sich an den einzelnen Häusern beteiligt in Form einer GmbH, also bei jedem Haus im Prinzip eine Beteiligung hält mit Stimmrechten, die erläutere ich nachher nochmal. Gleichzeitig agieren die Projekte natürlich auch untereinander.
Vielleicht, genau, wir können das ja nochmal gleich vertiefen. Ja. Für diejenigen, die es jetzt nur hören, sage ich mal, das war Regina Meyer, die gesprochen hat und ich glaube auch mehr oder weniger von Beginn an oder so dabei war.
Nee, ja, ja, ich bin seit Anfang an dabei.
Was ist Anfang also an?
Die Idee vom Mietshäuser-Syndikat, das heißt eigentlich erstmal den Solidarausgleich oder Solidarfonds, entstand hier in Greta-Wesch. Dieses Greta-Wesch gehörte früher dem Verein Baukooperative für Instandsetzung in Selbsthilfe. In der Bauphase, die sehr lange gedauert hat, weil teilweise einfach schwierig war, Auseinandersetzungen mit der Stadt, wie sehen die Erbpachtverträge aus, wie gestalten die sich, hat es ziemlich lang gedauert. Und noch während der Bauphase, die dann von 1983 bis 1992 ging, kamen so die Gedanken auf, was passiert eigentlich mit dem Haus, wenn es mal fertig und abbezahlt ist. Und das erste Naheliegende ist natürlich, wenn es mal fertig ist und anfängt sich zu entschuldigen, ist die Miete senken.
Ja, das ist doch schön.
Ja, dagegen stand dann einfach der Gedanke, den eigentlich jeder kennt, dass gerade am Anfang einer Hausfinanzierung die Projekte einfach besonders belastet sind und eben dadurch, dass mit der Zeit Schulden getilgt werden, dass die Häuser einfacher haben. Und um das umzudrehen, entstand die Idee vom Solidarfonds, dass nämlich der Entschuldungsspielraum nicht genutzt wird, um die Miete zu senken, sondern um quasi im Voraus andere Projekte zu unterstützen, die am Anfang halt große Probleme haben oder Schwierigkeiten haben.
Und da sind wir jetzt bei einer Sache, die viele Jahre später auf doch einer anderen Größenordnung weiterhin im Grunde genauso funktioniert auch, Solidarität untereinander. Ja. Und es gibt einen Fonds und man die älteren Projekte bringen was ein, was den jüngeren Projekten nutzt, die heute, wie viele Projekte ungefähr?
140 Projekte, ja.
Und das heißt, also wenn jetzt jemand Projekte hört, also ich meine, es geht um Häuser sozusagen, ja, grob gesagt, Häuser, die ja aber von bis, also kleine, große Häuser, alles Mögliche, ne? Was kann man da so sagen, um das so?
Also das Kleinste und das Größte ist in Freiburg, also beide. Das Kleinste hat, glaube ich, drei kleine Wohnungen, da wohnen momentan 4 Personen insgesamt. Und im größten Projekt gibt es über, also ich glaube, 52 Wohnungen und mehrere Wagenplätze noch. Da wohnen 280 Leute. So.
Welches und ist das? Welches
Projekt? Das größte Projekt ist SUSI, selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative. Und das kleinste Projekt die Renner Straße.
Und vielleicht nochmal, um nochmal zurückzukommen, auch eben auf die Grundkonstellation, also in jedem einzelnen Haus könnte man ja mit dem alten Hausbesetzer-Slogan sagen, die Häuser gehören denen, die da wohnen, aber auch doch nicht nur, weil dann ja wieder der Verbund dazukommt.
Genau.
Und warum?
Es ging einfach darum, dass wenn so, sagen wir mal, aus den Anfangszeiten, wo noch mit viel Idealismus an diese Häuser in Selbstorganisation rangegangen wird, doch gelegentlich dann auch mal eine Ermüdungsphase oder vielleicht auch eine Degeneration stattfinden könnte. Das hat es ja in Berlin viel gegeben, in den besetzten Häusern, ja, wo dann Konflikte kamen, dass die Häuser immer leerer wurden und teilweise, glaube ich, auch wieder besetzt wurden. Oder dass Ideen aufkommen, dass die Gemeinschaft im Haus, die meistens ein Verein ist, also die Mieter sind in einem Verein organisiert, könnte theoretisch auf die Idee kommen, zu sagen, ach, jetzt haben wir alle irgendwie andere Zukunftspläne und jetzt verkaufen wir das Haus und nutzen das Geld, um eine Eigentumswohnung anzuschaffen oder auch in Urlaub zu fahren, was auch immer. Und da kommt dann das Mietshäuser-Syndikat dazu, auch als Gesellschafter bei der Haus GmbH, um genau das zu verhindern. Die Häuser, denen die drin wohnen, das ist durchaus auch ein Slogan, den wir, also vom Mietshäuser-Syndikat, noch mittragen. Die Leute, die im Haus wohnen, organisieren ihr Haus selber. Also sie kümmern sich im Prinzip auch wie ein Eigentümer um alle Belange. Das sind schon auch ordentlich Geschäfte, die man da machen muss. Also Finanzierung, Anfangsfinanzierung, Hausverwaltung und so. Aber halt auch die Planung, wie soll das Haus aussehen, wie soll es umgebaut werden. Suchen sich die Mieter, also ihre Mitbewohner selber aus. Das machen die Leute alles im Haus selber. Und das Mietshäuser-Syndikat hat nur Stimmrecht, wenn es um die Verwertung der Hardware, sagen wir mal, also des Hauses geht. Ja. Das kann man im Gesellschaftsvertrag so festlegen. Also es ist nicht so, dass wer am meisten Stammkapital zahlt, automatisch die meiste Stimme hat, sondern die kann man wirklich, man kann die Stimmrechte einfach festlegen, so wie man will.
Und das ist halt, weiß nicht, ob das jetzt mit angesprochen war gerade, die Rechtsform ist in der Tat eine GmbH, ja. Und es ist keine Genossenschaft, sondern wir haben eine GmbH, also von daher durchaus ungewöhnlich sicherlich in einem, wenn man so will, im Milieu von Hausprojekten und Wohnprojekten allgemein ist das sicher nicht die übliche Art und Weise, aber durch dieses Konstrukt haben wir einen Verbund. Andererseits müssen doch alle irgendwie erstmal sich um ihr eigenes Haus kümmern, das ist ja auch nicht ganz einfach, also egal, ob jetzt ein Haus saniert wird, wie hier dieses ganze Greta-Gelände umgebaut wird oder ob was neu gebaut wird, es ist ja ein bisschen komplex und inwiefern, ja, wie nutzt es, wie hilft es den Einzelnen in diesem Verbund des Mietshäuser-Syndikats drin zu sein?
Also inzwischen gibt es ziemlich viele Mietshäuser-Syndikat-Beraterinnen. Also alle, die Idee ist, dass alle, die mal so ein Hausprojekt gemacht haben, die dabei waren in so einer Hausprojektgruppe, ja, mit der Zeit Experten werden, weil sie halt alles mal selbst gemacht haben und viel Wissen sich aneignen in der Phase und ihr Wissen dann eben auch weitergeben können an neue Hausprojekte. Und das läuft auch ziemlich gut. Also es gibt ungefähr 50, 60 Beraterinnen bundesweit, die eben ihr Wissen dann auch wieder ehrenamtlich an die neuen Hausprojekte weitergeben. Und inzwischen gibt es auch in vielen Städten schon Regionalkoordinationen, wo das dann eben koordiniert wird, dann so dezentral, dass diese Beratung auch organisiert wird.
Ehrenamtlich.
Ehrenamtlich.
Sowohl bezüglich Finanzierung und was das Konstrukt angeht, oder geht es auch um Beratung jetzt in Baufragen, Planungsfragen oder die Gruppenbildung und Gruppenfindung? Also was ist alles in dieser ehrenamtlichen Beratung drin?
Also so die Organisation, wie unser Modell funktioniert und die ganze Hilfe bei den rechtlichen Fragen dazu, also die Rekreditakquise und Buchhaltung, das ist in der Hauptsache schon ehrenamtlich, aber natürlich, wenn es dann über einen bestimmten, ein bestimmtes Maß rausgeht, wenn es so richtige Architektur- und Planungsfragen sind, dann ist es klar, dann muss jedes Projekt für sich jemanden finden, der das dann auch für Geld übernimmt. Aber so diese ganze Organisation, das machen wir schon, diese Beratung dazu machen wir ehrenamtlich.
Und ist es nicht so, jemand, der jetzt vielleicht früher in einem frühen Projekt war und dann hat er schon ein erstes anderes beraten und das dauert dann ja vielleicht auch ein paar Jahre und dann hat er das nächste und dass dann manche irgendwann sagen, so jetzt habe ich aber jetzt habe ich aber genug gemacht, da jahrelang 3 Projekte, 4 Projekte beraten, jetzt reicht's auch mal.
Ja, das ist auch legitim.
Aber bisher läuft trotzdem diese Beratung ganz gut, also auch wenn Leute ganz aussteigen oder teilweise aussteigen von der Beratung, läuft es trotzdem ganz gut weiter. Und natürlich gibt es aber auch unter diesen Leuten welche, die einen Teil dann ehrenamtliche Beratung machen und auch bezahlte Arbeiten machen. Das mache ich zum Beispiel auch, dass ich sehr viele Gruppen ehrenamtlich berate, aber auch jetzt zum Beispiel fürs Drei-Häuser-Projekt in Freiburg, wo wir 3 neue Projekte gemacht haben, habe ich auch für Geld gearbeitet. Da habe ich so, dies waren 3 Neubauten und da musste eben ganz viel so Kommunikation zwischen Architekturbüro und der jeweiligen Gruppe stattfinden und das habe ich dann übernommen eben und teilweise eben Bauherrenaufgaben auch noch bezahlt, übernommen für die Gruppen, die dann so eine Gruppe manchmal nicht alleine schafft.
Und da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, das ist ja dann auch schon sehr fachspezifisch und da gibt es dann Sachen, die vielleicht auch nicht jeder einfach so machen kann. Also Sie sind auch Architektin, glaube ich, ne?
Oder? Ich bin auch Architektin.
Ja, also ich meine, weil dann an irgendeinem Punkt wird es dann ja schwierig, obwohl es ging nicht darum, dass Sie selber da jetzt einen Architekturentwurf gemacht haben und so, sondern nur, sondern die Kommunikation zwischen der Gruppe und dem, was die Gruppe will und dem, was wer auch immer als Architekturbüro geliefert hat.
Genau, also in beide Richtungen natürlich. Vom Architekten, Übersetzung an die Gruppe und wieder zurück.
Ja, und das die Leute, die so ehrenamtlich in dem Bereich, weil das finde ich eigentlich auch eine Besonderheit, dass beim Mietshäuser-Syndikat man eigentlich so sagt, es ist zwar ein Verbund und der Verbund wird immer größer, aber es ist die kleinstmögliche Zentrale, die man sich denken kann und selbst die gegenseitige Beratung läuft auf ehrenamtlicher Basis. Das ist ja eigentlich ein Phänomen, dass das funktioniert und dass da immer wieder welche nachkommen, die dann auch beraten. Sind diejenigen, die da beraten, sind das dann auch eher Leute, die vielleicht irgendwie mit Architektur und Planung zu tun haben oder kann man das nicht so sagen? Sind das einfach Leute, die den Prozess selber mal durchgemacht haben, ein Haus sanieren, neu bauen, wie auch immer, diesen ganzen 2, 3, 4 Jahre lang und aus dieser Erfahrung heraus schöpfen. Was sind das für Leute, sagen wir?
Ja, das sind schon Leute, die im Prinzip aus der Erfahrung raus dann weiter beraten. Also ein Haus selber mit initiiert haben und dann ihre Wissen einfach weitergeben. Das am Anfang macht man es oft zu zweit oder zu dritt, weil man sich vielleicht auch noch nicht so getraut, jemanden zu beraten. Aber es gibt eben dadurch, dass der Kreis relativ groß ist, kann man auch immer fragen. Ja. Und es gibt auch, man kann auch fachspezifisch beraten. Also ich persönlich jetzt nur als Beispiel, ich mache Finanzierungskonzepte und so. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, jemanden zu beraten, wie er die Hausverwaltung machen soll. Das ist nicht mein Steckenpferd. Aber da haben einfach Leute auch verschiedene Schwerpunkte, in denen sie dann auch beraten können, ja, und die Gruppe können sich dann auch an die Personen eben, die gerade zu einem bestimmten Schwerpunkt beraten. Gruppenfindung auch, gibt es auch welche, die sich eher dann für diese soziale Prozesse interessieren oder mit einem Auge drauf haben, was man alles tun sollte oder lassen sollte als Gruppe, damit es gut läuft.
Ein interessantes Thema, über das wir allein Stunden sprechen könnten. Ich bin da selbst vor einem halben Jahr in ein Hausprojekt, bei weitem kein Mietshäuser-Syndikat, also Eigentum und Miete gezogen und das ist halt etwas, was wächst und was werden muss und die Verwaltung der Häuser, weil ich meine, da war ja dieses eine Projekt mit 200 Bewohnern und so, da ist ja schon ganz schön was zu tun. Macht das jedes Haus für sich?
Ja, das macht jedes Haus für sich und das kann auch jedes Haus gestalten, wie es will. Also insofern, ob man alles selber macht, also da gehört die Buchhaltung dazu, Hausverwaltung, Nebenkostenabrechnung, was man halt alles so tun muss für ein Haus, Manche Häuser machen das einfach innerhalb vom Haus, manche vergeben es auch nach außen oder suchen sich jemanden, der die Buchhaltung macht. Das suchen die Projekte selber aus. Aber also im Prinzip ist jedes Projekt dafür verantwortlich, seine eigene Verwaltung irgendwie zu stemmen. Ja.
Aber durch diesen Charakter, dass halt diese große Selbstständigkeit ist pro Haus, wenn man jetzt mal vergleicht, eine Genossenschaft wie Wogene oder Wagnis in München, die auch durchaus schon eine Zahl von Projekten vereinen, da wird ja die Zentrale quasi übernimmt dann auch Verwaltungsaufgaben und hat dadurch eine gewisse Möglichkeit auch zu agieren. Aber das ist jetzt hier, das fällt weg. Es gibt nicht die Mietshaus-Syndikats-Hausverwaltungs-GmbH oder
nein,
irgendwie sowas.
Nein, gibt es nicht, nein.
Nee.
Nein.
Nimmt man sich natürlich auch Möglichkeiten weg durchaus, ne? Dass man dann halt das. Manche Sachen, die vielleicht in der Genossenschaft gehen, die gehen dann halt hier nicht. Da muss man immer andere Lösungen finden.
Was meinen Sie da jetzt konkret?
Also theoretisch könnten sich schon auch Projekte zusammentun und eine gemeinsame Hausverwaltung quasi anstellen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Gibt's nicht. Das größte Projekt jetzt, Susi, wo ich jetzt auch wohne, wir haben ein paar Angestellte, die eben bei uns die Hausverwaltung machen. Weil eben bei so einem großen Projekt muss es schon organisiert sein, dass es auch läuft. Und eben bei den kleineren Projekten ist es unterschiedlich, manche machen es wirklich ganz für sich, also ganz ehrenamtlich auch, verteilen die verschiedenen Aufgaben und manche haben aber auch Leute, die dann stundenweise bezahlt werden für diese Verwaltungstätigkeiten. Und man könnte natürlich sich theoretisch vorstellen, dass man da nochmal eine extra Einheit, eine GmbH gründet, die nur solche Hausverwaltungen macht, aber bisher läuft es auch ganz gut so.
Zu dem, was auch sonst ganz gut so läuft. Also okay, diese Konstruktion GmbH mit Syndikat einerseits und Verein derjenigen, die dort wohnen, andererseits. Das weiß natürlich jeder, aber hat es trotzdem mal irgendwelche Ideen gegeben, wo tatsächlich diese Kontrollfunktion, dass das jetzt nicht damit rumspekuliert wird, verkauft wird und so weiter, wo diese Kontrollfunktion auch mal wahrgenommen werden musste, weil die Leute im Haus irgendwelche Ideen hatten, wo dann das Syndikat oder die Vertreter und Vertreterinnen dann gesagt haben, Moment, so nicht?
Es gibt einen Fall, aber es ist nicht so weit gekommen, dass im Prinzip das Mietshäuser Syndikat jetzt wirklich auf formaler Ebene hat einschreiten müssen. Jetzt sage ich was falsch, das Haus war dort noch kein Syndikatsprojekt. Es war ein Projekt, das auch als Verein organisiert war und die Leute, die haben sich überlegt, ob sie das Haus verkaufen. Aber von der Verbindung her stand das Haus auch dem Mietshäuser-Syndikat sehr nahe, einfach weil da Mietshäuser-Syndikatsleute ganz früher mal gewohnt haben und da konnte man dann in Gesprächen das verhindern, dass das Haus verkauft wird. Dann ist das Projekt selber ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt auch geworden. Ja. Es war ein langer Prozess, aber er lief gut und jetzt sind die Leute auch ganz zufrieden, wie es gekommen ist.
Hm. Ja. Und diese Verhinderung von Spekulation, also es war ja ganz am Anfang schon im Gespräch einerseits klar, wenn jetzt was erwirtschaftet wird nach ein paar Jahren und alles ist abbezahlt, dann fließt was in den Topf, aber das fließt ja wahrscheinlich nicht jeder Cent in den Topf. Also ich meine, die Frage ist ja dann irgendwann, was passiert nach 20 Jahren oder so? Steigen die Mieten nicht? Also gibt es eine klare Umlagehöhe für die Projekte?
Ja, die fängt schon im Prinzip bei Projektbeginn an, weil natürlich nach Entschuldung, das ist immer lange Zeit dahin. Also dann hat man jetzt gerade hier in Greta-Wesch gleich am Anfang, als die Solidarfonds-Idee aufkam, gedacht, man fängt zumindest mit einem symbolischen Beitrag an. Das ist jetzt zurzeit sind es für alle Projekte, die neu starten, 10 Cent pro Quadratmeter und Monat. Und der Beitrag steigt um 0,5% von der Kaltmiete. Aber gleichzeitig gibt es eine Deckelung. Also wenn die Miete bei 80% von der Vergleichsmiete, von der örtlichen Vergleichsmiete, dann muss der Solidarbeitrag nicht erhöht werden.
Das heißt aber auch, wenn es jetzt 140 Projekte sind, der Solidarfonds, der Solidartopf wird jetzt größer.
Der wird größer, ja.
Und was passiert dann mit dem Geld?
Also das ist da, um sich wieder bei neuen GmbHs zu beteiligen. Also wir beteiligen uns ungefähr jährlich bei 10 bis 20 neuen GmbHs. Und da braucht es dann jeweils 12.400 Euro.
Ja.
Und die kommen eben aus diesem Solidartopf jeweils für jedes Projekt.
Und das war's dann? Oder gibt es dann noch sonstige?
Und dann ist noch ein bisschen mehr Geld übrig und dann gibt es eben auch Projekte, die direkt Kredite einsammeln. Das ist ja der Eigenkapitalersatz, das jedes Projekt braucht. Und das kann eben dann vom Syndikat auch an die Projekte als Direktkredit gegeben werden. Momentan haben wir da auch so eine Grenze, die maximale Höhe von so einem Kredit ist 10.000 Euro.
10.000.
Da gibt es eben mehrere Projekte, die vom Syndikat einen Kredit von 10.000 Euro haben.
Gut, das hört sich jetzt, sagen wir so an, da kann man sich vorstellen, das ist jetzt für einen Umbau oder erst recht Neubau noch nicht so der Riesenbatzen. Das ist ein kleiner Beitrag sozusagen und Punkt. Ja. Diese Direktkredite, das ist ja auch ein äußerst ungewöhnliches Finanzierungsinstrument. Das heißt, vielleicht, wer will das nochmal kurz erklären? Also okay, da ist jetzt ein Projekt und die haben entweder eine alte Fabrik, die umgebaut wird, oder die haben einen Neubau in Tübingen oder Freiburg oder wo auch immer. Und jetzt wird das Geld besorgt. Wie läuft das ab? Wer will das nochmal so skizzieren?
Also es gibt für jedes Projekt eine Gesamtsumme, die aufgebracht werden muss, um das Ding zu kaufen. Und von dieser Gesamtsumme braucht es einen Teil als Eigenkapital. Meistens so um die 30% braucht jedes Projekt an Eigenkapital. Und das Eigenkapital wird bei den Syndikatsprojekten in Form von Nachrangdarlehen aufgebracht. Und es ist so, dass Privatpersonen dem Projekt einen Direktkredit geben oder Nachrangdarlehen und die können unterschiedlich groß sein, also von 500 bis 100.000, egal, kann so ein Direktkredit sein und es gibt eben dann für jeden Kredit einen Kreditvertrag, in dem festgelegt wird, wie hoch die Zinsen sind und wie lang die Kündigungsfrist sein soll.
Das heißt, es gibt auch Zinsen?
Es gibt auch Zinsen und wir raten den Projekten, dass sie bis zu 2% maximal geben sollen.
Und in der Regel, das heißt, es gibt auch mal null?
Ja, es gibt sehr viele Menschen, die ihr Geld auch zu 0% zur Verfügung stellen.
Und es gibt auch mal Projekte, die sagen, ach, wir geben aber müssen, wollen, was auch immer, dann auch mal 3% geben oder so?
Naja, je höher die Zinsen sind, desto höher müssen natürlich auch die Mieten sein. Also das hängt ja direkt zusammen und je nachdem, wie teuer schon die Kaufsumme ist und wie hoch die verzinst die restlichen Kredite noch sind, die man von den Banken dann nehmen muss. Also danach ergibt sich eben die Miete und dann ist es natürlich immer besser, niedrige Zinsen zu haben.
Aber ja klar, es ist besser, aber sozusagen passiert es auch, dass einfach die Leute sagen, Mensch, wir kriegen das Geld nicht zusammen, wir müssen jetzt einfach die Einzigen, die uns da was anbieten, die wollen halt 2,5, 3%, was auch immer, je nachdem, in welchem Zinsumfeld man sich so bewegt. Also es ist schon letztendlich eine Entscheidung der jeweiligen Hausvereine.
Genau, das kann das Projekt selber festlegen, weil die Auswirkung, wie gesagt, die ist ja eigentlich hauptsächlich auf die Miete dann hinterher, ja. Dann kann ein Projekt schon auch sagen, wir bieten mehr Zins an, weil wir Geld brauchen. Aber in der Regel oder überhaupt ist es eigentlich nicht so. Ich meine, im Moment sind 2% auch keine schlechte Verzinsung, auch für Leute, die sich einfach nur überlegen, wo kriege ich überhaupt noch Zinsen. Und die nicht nur, das heißt nur, das ist jetzt eigentlich die falsche Bezeichnung, die das nicht machen, nur weil sie es mit aus der Syndikat oder die Idee und die Projekte gut finden. Wie gesagt, also es sind 2% im Moment gerade total okay. Es hat auch schon Änderungen gegeben, also jetzt, als wir Greta West angefangen haben, da war eine Hochzinsphase, da hatten wir bei der Bank 8% gekriegt, da haben wir auch für 4% Direktkredit Verträge angeboten. Später, als irgendwann mal die 10.6 gesunken sind, sind die Leute dann eigentlich automatisch auch wieder runtergegangen. Wobei diese 4% nie so ausgeschöpft werden, also dass dann die gesamte Kreditvolumen, direkt Kreditvolumen bei 4% liegt. Das gibt dann immer einen Durchschnittssatz, weil auch manche dann für 2 und tatsächlich auch einige für 0 oder 1,5 oder 0,5 oder so. Also als Beispiel jetzt da beim Drei-Häuser-Projekt auf Gutleutmatten war auch der Maximalzinssatz 2% und der Durchschnittszinssatz liegt vom Direktkreditvolumen liegt unter 1,5.
Ich meine, das hört sich ja so an wie gelebte Solidarität und das ist ja klasse, aber Nachrangdarlehen, da ist natürlich, kriegt mancher erstmal eine Krise, wenn er das hört, weil das halt bedeutet, ja, wenn das Projekt pleite geht, dann kriegen erstmal die Banken ihr Geld.
Genau.
Und dann kommen die, die ein Nachrangdarlehen haben oder sie kommen halt nicht mehr. Also ist schon hochriskant.
Naja, also bisher ist noch kein, also ein Projekt ist mal durchaus insolvent geworden, ja, aber die anderen 140 haben geklappt.
Okay, das ist also, ja eigentlich eine super Besonderheit, ne, dass man sagen muss, 140 komplette Hausprojekte, kleine, große, wie auch immer, hat es gegeben, ein einziges Mal ist etwas insolvent gegangen.
Genau. Und auch da, und da sind tatsächlich auch direkt Kredite dann
verloren gegangen.
Ja. Die Leute haben ihr Geld nicht zurückgekriegt. Wir haben dann noch so eine Spendenaktion gemacht und daraus haben die Leute dann, ich glaube, ein Drittel von dem, was sie verloren haben, wieder zurückgekriegt, aber das ganze Geld ist eben nicht zusammengekommen. Ja. Die haben tatsächlich Geld verloren und das muss man natürlich als Direktkreditgeber auch wissen, dass das passieren kann. Und aber dafür hat jeder Direktkreditgeber auch die Möglichkeit, sich das Projekt anzuschauen, die Menschen kennenzulernen, die sein Geld verwalten. Also man ist einfach schon auch näher dran, als wenn man sein Geld bei der Bank anlegt. Weil bei der Bank weiß ich nicht, was die mit meinem Geld macht.
Und diese Projekte, wenn man jetzt so sagt, wer gibt Kredite, sind das eher Leute, die auch selber irgendwo in einem Syndikatsprojekt wohnen oder sind das einfach Leute, die das gut finden?
Es sind Leute, die es gut finden.
So. Also das sind auch natürlich Leute aus der Gruppe, aus der Mieterinnengruppe, die da wohnen. Wenn sie Geld haben, dann können sie ihr Geld da auch in Form von Direktkredit beim eigenen Projekt anlegen oder Verwandtschaft kann das machen. Aber es gibt auch viele Leute von außerhalb, die die Projekte gut finden und ihr Geld da anlegen.
Ich bohre nochmal nach dem einen Projekt von 140, wo es nicht geklappt hat. Wie lange ist das her?
Ungefähr. 2010. Mhm. 2010, das war eine alte Mühle, war der Eilhardshof, gell?
Jedenfalls
ja, also großer Gebäudekomplex, der umgebaut werden sollte und das war jetzt eine Baustelle, also wo sich ein Block nach dem anderen aufgetan hat, ja, also je weiter man an die Substanz gegangen ist, desto schwieriger hat sich gestaltet und irgendwann war es klar, es ist so nicht mehr finanzierbar. Also das ist einfach während der Bauphase hat sich das da gezeigt.
Es war denkmalgeschützt und sollte
denkmalgeschützt,
zu
das war dann auch noch besonders problematisch. Und also das ist ein riskanter Punkt, jetzt so eine Bauphase zu überstehen. Wir hier bei Greta West und auch bei Greta Ost, wir haben in Etappen gebaut, das minimiert das Risiko. Ein bisschen, ja, also eine Scheibe quasi, die dann auch sofort benutzbar und vermietbar ist und für Refinanzierung sorgt. Und bei Neubauten ist eigentlich die schwierigste Phase die, dass man im Prinzip im Vorfeld Planungskosten hat. Das sind auch nicht unerhebliche Summen und man hat noch kein Grundstück und gar nichts. Und das ist dann auch das Riskante, wenn das Haus steht und vermietet ist. Also da muss irgendwas ganz Arges passieren, dass dann noch irgendein Konkurs oder sowas passiert, ja.
Und man hat natürlich immer die Bauphase und da kann halt auch mal passieren, dass eine Baufirma pleite geht und man dann ewig lange Verzögerungen hat. Sowas ist natürlich schon riskant.
Das heißt, in diesem Bereich Bauen und Umbauen ist halt, sind die Projekte des Mietshäuser-Syndikats den gleichen Dingen ausgeliefert, die man sonst halt auch überall findet. Ja. Aber zumindest ist man davor gefeit, dass irgendwann damit spekuliert wird und dass die Dinger dann hinterher zu wunderschönsten Preisen verkauft und weiterverkauft werden. Etwas anderes noch, weil in der Übersicht, die ja auch das Syndikat immer rausgibt, wird ja auch immer aufgelistet, wie viele Personen wohnen denn in unseren jetzt 140 Projekten. Ich glaube, wie viel sind es inzwischen? 2.000, 3.000 Menschen oder so?
Es sind 2.300 oder 2.400, ja. Ne? Nein, es sind viel mehr. Das ist ein alter Stand. Das ist von vor 3 Jahren.
Ja. Oh. Ich glaube, 3.000 ist schon...
Ja, also so grob gesagt, 3.000 Personen leben da. Und dann steht da auch immer tatsächlich die Durchschnittsquadratmeterzahl, wenn man das mit der Wohnfläche, und das waren so ein bisschen über 30. Ja. So, ne? Und der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 45, 46 Quadratmeter pro Person. Jetzt hat man hier 3.000 Menschen, die kommen mit ein paar 30 Quadratmeter pro Person aus. Wie klappt das? Woran liegt das? Ist das gewollt? Ist das zwangsläufig? Wieso?
Wir sind da auch noch am Überlegen. Wir wissen es noch nicht so genau, woran das eigentlich liegt. Also ich habe so die Theorie, dass es so ein bisschen dran liegt, dass unsere Wohnungen auch besonders günstig sind und dass die Leute dann nicht ausziehen. Und also jedenfalls bei mir im Projekt ist es so, bei uns gibt es viele große WGs und unter anderem dann auch viele Familien, die da wohnen, und die ziehen nicht aus, wenn sie dann ein Kind kriegen und dann noch ein zweites Kind, und dann verteilt sich die gleiche Anzahl von Quadratmetern auf immer mehr Leute.
Ja gut, irgendwann ziehen die Kinder ja wieder aus, ne? Ja. Eines Tages. Also vielleicht auch nur mal so grundsätzlich, das sind aber nicht alles WGs, um jetzt keinen falschen Eindruck zu erzeugen für alle, die das hören. Ja, also ich meine, es gibt WGs, es gibt normale Wohnungen, es gibt alles im Prinzip. Gibt es da irgendwelche, oder kann man das nur so Pi mal Daumen sagen, oder gibt es da irgendwelche Erhebungen, wie das ausschaut?
Gibt's Erhebungen? Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Also bundesweit kann ich gar nichts sagen. Jetzt zum Beispiel das Drei-Häuser-Projekt, das hat eine Mischung. Also das sind viele Familien, es gibt auch Einzelhaushalte und es gibt auch WGs, Alleinerziehende mit Kindern. Also wirklich ganz breit gefächert. Und die Häuser, die also aus dem Bestand raus, also jetzt nicht neu gebaut werden wurden, sondern die Mietshäuser, die sind schon oft mit WGs bestückt. Da haben WGs gewohnt und die haben sich dann zusammengetan, um das Haus zu verkaufen, als es auf den Markt gekommen ist. Aber das kann sich auch wieder ändern. Also manchmal zieht auch jemand aus und eine andere Gruppierung ein. Das ist dann alles offen.
Aber es war nie so, dass jetzt es vom Mietshäuser-Syndikat quasi so eine Vorgabe gab, wie jetzt sagen wir mal in manchen, wo genau München habe ich gehört jetzt, oder Kalkbreite Zürich, dass man sagt, Leute, versucht, dass wir nur bei, keine Ahnung, 30, 32 Quadratmeter pro Person gibt. So eine Leitlinie gibt es da nicht.
Vom Syndikat gibt es sie eigentlich nicht, aber natürlich machen viele Projekte das für sich selber. Das wird eigentlich in jedem Projekt, was ich so mitkriege, diskutiert, dass man, ja, über diese Quadratmeterzahl, diese Maximalzahl. Bei mir im Projekt in Susi ist es halt so, da gibt es die Vorgabe für jede Person nur ein Zimmer. Mehr Zimmer als ein Zimmer darf man jetzt nicht haben bei uns.
Und warum?
Das wurde ursprünglich mal so diskutiert und das ist einfach immer noch unsere Vorgabe, unsere Regel, und bei der sind wir seit 20 Jahren oder 25 Jahren geblieben. Und das wird auch immer wieder mal diskutiert und bisher noch nicht abgeschafft. Aber ich weiß, dass es andere Projekte auch immer wieder diskutieren. Ja. Also, und dadurch, dass es eben so ist, dass jeder ein gleichwertiger Mieter ist, wird es halt auch immer so auf Augenhöhe diskutiert. Also man kann das dann auch immer ansprechen. Und es gibt ja da kein Eigentum in diesen Häusern. Deswegen ist es auch ein Thema, was immer wieder mal besprochen wird.
Also ich bin natürlich in dem Sinne begeistert, weil ich ja nach Wohnformen suche, wo halt nicht immer mehr Quadratmeter pro Person entstehen. Und hier stellt man halt fest, dass bei ein paar tausend Menschen in ganz unterschiedlichen Häusern doch irgendwie so die Tendenz auf jeden Fall ist, dass es nicht zu viele Räume pro Person werden. Und in dem Sinne, ja, wenn das alle so machen würden und alle darüber diskutieren würden und alle darüber ein Bewusstsein hätten in allen Wohnungen in Deutschland, dann sagen wir mal, dann würden 10 Millionen Wohnungen leer stehen, sage ich mal. So. Wenn jetzt Menschen aber zum Beispiel bei diesem Projekt, das ist ja dann natürlich bei jedem Projekt anders, aber wenn die dann umziehen, passiert das auch, wird das auch diskutiert, dass der eine sagt, hey, ich brauche jetzt aber mehr Platz, wir haben jetzt plötzlich zwei Kinder oder eben nicht plötzlich und andere brauchen vielleicht weniger. Und weil das folgt ja eigentlich aus so einer Vorgabe, dass dann auch so ein Bedarf nach Wechsel entsteht.
Ja, das, also ich kenne das schon, dass es diskutiert wird einfach. Also schon bei uns gibt es mehrere große WGs. Schon mal in der WG wird es dann natürlich diskutiert, aber auch im Projekt.
Das heißt, es wird aber dann im Projekt selber entschieden, wer da eventuell wo vielleicht hinzieht, wenn was frei wird.
Ja.
Und gibt es irgendetwas, sagen wir da, das ja unabhängige Hausvereine sind? Dann kann man ja sagen, okay, ist ja schön, wer in so einem Haus wohnt, schön. Aber jetzt gibt es vielleicht manchmal Leute, die umziehen. Und gibt es für die Tatsache, dass Leute umziehen und dann sagen, oh, vielleicht sogar in die andere Stadt. Und da gibt es auch Syndikatsprojekte. Gibt es da irgendeine Art von, Sympathiebonus oder wie auch immer oder irgendeine Regel, dann Personen das zu erleichtern, von dem einen Projekt in das andere umzuziehen?
Das wird alles ausschließlich von den Projekten selber organisiert. Also da gibt es jetzt keine Vorgaben, also übergeordnete Vorgabe. Ich würde mal sagen, natürlich hat in der Regel jemand, der sagt, da ist schon ein Syndikats- oder kommt aus einem Syndikatsprojekt unter Umständen Bonus, weil der oder die Person schon weiß, wie die Selbstorganisation funktioniert, aber es ist nicht Bedingung und nichts, ja.
Wahrscheinlich hat man schon Vorteile, wenn man aus einem Syndikatsprojekt in eine andere Stadt kommt und wieder dort bei den Syndikatsprojekten anfragt. Aber das ist einfach jetzt von uns keine Vorgabe. Das wird wahrscheinlich so sein, vermutlich, aber
es gibt keine Syndikatstauschbörse, wo dann gesagt wird, hey, wir haben vielleicht demnächst wieder oder Angebote, Nachfrage, sowas. Nee, das gibt's nicht. Ja. Es sind da jetzt der Gedanke kann ja überhaupt nur aufkommen, weil es jetzt halt dann doch schon 140 Projekte gibt und weitere wollen es werden. Ne? Da gibt es immer diese Bewerber oder wie soll man das sagen, Kandidaten oder in Gründung oder.
Genau, es gibt immer Initiativen, die beraten werden bundesweit und die sich dann vorstellen bei der Mitgliederversammlung des Syndikats. Und dann wird dort eben der Beteiligungsbeschluss gefasst. Also wir fassen dann mit allen Mitgliedern, die da sind, den Beschluss, dass wir uns beteiligen an der neuen Haus GmbH.
Und das sind dann durchaus bei so einem Treffen dann mehrere gleichzeitig?
Genau, also 5, 6 maximal können sich immer bei so einer Versammlung vorstellen. Und die stellen eben ihre Gruppe vor und ihr Haus, wie sie sich organisieren da, was sie da genau machen wollen, auch ihren Finanzierungsplan. Und dann wird eben beschlossen, ja oder nein, man beteiligt sich oder nicht.
Und die hatten zu dem Zeitpunkt aber dann auch schon Personen, die quasi in dieser Phase sie beraten haben, damit sie überhaupt, bis sie überhaupt zu diesem Punkt kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das brauchen die.
Ja, das ist eigentlich auch so, das erleichtert das ganze Verfahren auch, dass einfach eine Gruppe kommt, also wenn sie gerne einen Beteiligungsschluss hätte, dass sie einfach schon im Prinzip alles beieinander hat, dass so eine Beteiligung vom Syndikat aus möglich ist. Ja.
Also kommen dann die Paten und so sagen, ähnlich, also doch wieder eine Analogie zu diesem Syndikatsbegriff. Und passiert es auch, dass Projekte nicht aufgenommen werden?
Ja, das passiert durchaus auch mal.
Was sind so die Gründe dann?
Also ich habe mal als Beraterin den Fall gehabt, eine Gruppe hat hier in der Nähe Freiamt ein Hof, wollte den kaufen und die waren noch eine relativ kleine Gruppe für ein großes Anwesen und die haben dann einfach sich vorgestellt mit einer Seite ungefähr Vorstellung und haben hatten für einen Raum noch nicht so genau fest, wer da mal einziehen soll. Also der Mieter war noch nicht fest und hatten in der Vorstellung angegeben, da soll so eine freie Schule rein. Und mit einem Pädagogikkonzept, und das war eben so ein Link zu diesem Pädagogikkonzept von dieser Schule, und Leute aus dem Mietshäuser-Syndikat haben das dann verfolgt, was das für ein Link ist, und sind von Link zu Link irgendwie geleitet worden, und es hat sich dann herausgestellt, dass es ein antisemitisches Pädagogikkonzept ist, rassistisch und so weiter. Also die Gruppe hatte selber nichts damit zu tun, aber sie konnte es dann halt an diesem Tag auch nicht erklären, wie das zusammenhängt. Und dann, wenn sowas auftaucht, kommen natürlich noch weitere Fragen auf. Also ist die Gruppe schon so weit? Die waren damals noch eine kleine Gruppe für dieses große Anwesen. Die haben eben an diesem Tag dann diesen Beschluss nicht gekriegt, weil es einfach noch viel zu viele Nachfragen gab. Die haben dann aber sich einfach in der Zwischenzeit, die haben die GmbH ohne Syndikat gegründet, haben das Haus gekauft, haben eine größere Gruppe zusammengestellt und haben den Beteiligungsbeschluss nochmal ein Jahr später oder zwei Jahre später beantragt und haben dann den Beschluss gekriegt.
Also es hat noch keine Ablehnung gegeben, die dann nicht weiter diskutiert worden ist, und dann kam es dann später zum Beschluss. Es sei denn, die Gruppe ist nicht mehr gekommen. Das hat es schon gegeben, ja, wenn es kritische Nachfrage gab. Hat es die eine oder andere Gruppe gegeben, die wollte dann nicht mehr.
Wie viele Leute kommen denn zu so einem Treffen? Also wie viele Syndikatsprojekte sind dort vertreten bei so einem Treffen?
Also da sind 300, bei einer großen MV sind oft 300, 400 Leute auch da.
Ist da nicht irgendwo der Punkt jetzt mit 140 Projekten, dass eine Gesamtversammlung von 140 Projekten und ihren Beteiligten an gewisse Grenzen stößt?
Sie wird schwieriger und aufwendiger und geht eigentlich nur noch in größeren Städten. Also wir rotieren ja quasi immer in eine andere Stadt mit der Mitgliederversammlung. Das ist auch gut, da kann man dann auch Projekte angucken, wenn es neue Projekte gibt oder so. Insofern stößt es von der Organisation, die aufwendiger wird, und auch von den Räumen her teilweise an die Grenzen. Im Moment sind wir dabei, dass wir Regionalversammlungen machen. Also das heißt, dass einfach in kleinere Gebiete auch zum Beispiel Beteiligungsbeschlüsse gefällt werden können oder so. Aber es ist uns bisher noch nicht gelungen, dass die Versammlungen deswegen kleiner werden. Die Leute finden es einfach so spannend. Irgendwann mal wird es sich wahrscheinlich ergeben.
Aber das heißt, es gab schon jetzt regional aufgesplittete Treffen, die auch quasi die Souveränität hatten, selber entscheiden zu können, im Norden oder wo auch immer, dann auch die Aufnahme zu bestätigen.
Ja. Genau. Also
ohne, dass es eine Gesamtversammlung sein muss.
Da wird dann regional eingeladen, aber es werden alle Mitglieder eingeladen, und es kommen dann schon auch so einzelne Mitglieder aus anderen Regionen. Nur ist halt die Organisation dann nicht so groß. Also es gibt kein Treffen, was dann 3 oder 4 Tage dauert, sondern es wirklich nur an einem Tag treffen, und es werden nur Beteiligungsbeschlüsse gefasst und sonst keine anderen Fragen beantwortet, die das Gesamtmietshäuser-Syndikat betreffen.
Und ist diese regionale Aufteilung schon so der Schlüssel, dass man die nächsten 5 Jahre stürmisches Wachstum überleben kann? Oder gibt es da Diskussionen, ob sich noch mehr ändern muss von der Organisation her, wenn es halt dann irgendwann 240 Projekte sind?
Diskussionen gibt es immer, aber passieren tut es dann eigentlich hauptsächlich, wenn es wirklich richtig eng wird. Ja. Also die Idee, wie es funktioniert, ich habe gerade einen alten Artikel gelesen, es gab schon, als wir 20 Projekte waren, gab es schon die Idee, ob das jetzt langsam nicht zu viel wird. Und da gab es dann die zwei Positionen, dass man auf jeden Fall quasi im bundesweiten Verbund bleiben möchte und nicht irgendwo in der Regionalität versumpfe oder so kleine Nische-Produkte machen will, sondern eben genau sich in dem Gesamtzusammenhang gut aufgehoben fühlt. Und dann auch dort schon die Idee, dass im Prinzip regionale Gruppen sich etablieren können. Das dauert dann Jahre, bis es passiert und auch echt nach Notwendigkeit.
Aber also es gibt halt jetzt auch schon zum Beispiel in Österreich quasi so eine Kopie vom Mietshäuser-Syndikat, die nennen das Habitat, aber die haben eigentlich genau das gleiche System nochmal gebaut. Die sind auch Vereinsmitglied gegenseitig in unseren Vereinen und unterstützen uns gegenseitig. Wir haben das schon mit angeschoben in Österreich, aber die sind quasi selbstständig und haben das gleiche nochmal gebaut. Und theoretisch könnte man jetzt in Deutschland auch nochmal ein zweites Mietshäuser-Syndikat einfach kopieren, einfach das Gleiche machen und das ganz unabhängig von dem ersten Mietshäuser-Syndikat. Dann könnte auch die Idee schon nochmal schneller Fahrt aufnehmen. Also solche Überlegungen gibt es natürlich auch.
Ja, vielleicht ja auch im Zusammenhang. Ich habe da von diesen großen Plänen und Ambitionen gelesen. Wir sprechen ja gerade in Freiburg und da gab es dann die Interview, ja, jetzt hier Freiburg, wir ja total viel neu bauen. Wie viele Wohnungen waren das? Ach, man kann schon nicht mehr mitzählen. 15.000, was auch immer. Und auf jeden Fall, wie auch immer, gab es dann so die Stimme, hallo, Moment, wenn so viel jetzt neu entsteht, dann wollen wir doch dabei sein. Lasst uns doch vom Mietshäuser-Syndikat 20% aller neuen Wohnungen bauen und auf einen Schlag 100 oder 150 Projekte starten. Und da habe ich ja schon ein bisschen gestutzt, unabhängig davon, was man vom Neubau hält, aber so 100 oder 150, das wäre ja quasi nochmal die Größenordnung von jetzt. Ist das nicht ein bisschen so tollkühn?
Naja, also das hat ja ein bisschen gedauert, bis wir jetzt 140 Projekte geworden sind und auch diese 150 Projekte, die wir in Freiburg vorhaben, für die nächsten 20 Jahre, also das ist ja auch eine lange Zeit, 20 Jahre, da denken wir schon, dass es möglich ist.
Okay, also es war jetzt nicht für morgen gedacht, sondern
nee, also um das jetzt über nicht nächstes Jahr, Mal. Aber schon, also 20 Jahre, 25 Jahre, da können schon 150 Projekte entstehen.
Und das war auch ganz klar eine Forderung dann an die Politik zu sagen, hallo, gebt uns diese 20%, lasst den Menschen die Möglichkeit, 20% eben vollkommen ohne Spekulation im Syndikatsmodell zu entstehen.
Also genau, also wir wollen möglichst viel Wohnraum schaffen. Also wenn schon gebaut wird, dann muss einfach das Eigentum gemeinschaftlich verwaltet werden und im Gemeinschaftseigentum bleiben und nicht mehr dieser Verwertungsspirale ausgesetzt werden. Und da haben wir angefangen, eben auch einen Termin anzubieten, einmal im Monat, wo sich Leute treffen können, die solche Hausprojekte machen wollen, weil wir möchten, dass die jetzt schon sich treffen, bevor diese ganzen Baugebiete dann auch entstehen, damit sie dann, wenn wirklich Grundstücke verkauft werden, dann auch so weit sind, sich organisiert haben und sich bewerben können auf diese Grundstücke.
Was hat denn die Stadt Freiburg, Bürgermeister, Stadtrat, was haben die denn für eine Haltung zu so einer Forderung?
Die Haltung hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Wir hatten letztes Jahr ja Bürgermeisterwahl und zuvor war eher die Politik, dass verkauft wird und umgewandelt wird. Und es wurden auch richtig viele Menschen vertrieben aus ihren Wohnungen durch Gentrifizierung und so weiter. Auch die Freiburger Stadtbau, 100%ige Tochter der Stadt, hat sehr, sehr viele Wohnungen als Eigentumswohnungen gebaut und verkauft, direkt teuer verkauft wie alle anderen Immobilieninvestoren in Freiburg. Diese Politik haben wir seit Jahren kritisiert und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass der letzte OB, unser grüner OB Dieter Salomon, abgewählt wurde und die Politik hat sich seitdem durchaus ein bisschen geändert in Freiburg. Wir denken, dass es jetzt möglich ist, dass mehr gemeinschaftlich organisierte Projekte entstehen können und dass wir eine Chance haben.
Aber es gibt nicht eine Zusage, eine feste, so ja, okay, 20% ist gebongt, machen wir
also
von der Ratsmehrheit.
Es gibt jetzt einfach den Beschluss, dass in den neuen Baugebieten, vor allem auch in dem neuen Baugebiet Dietenbach, 50% sozial geförderter Wohnungsbau gebaut werden soll. Das wurde beschlossen vom Gemeinderat und da wollen wir gern unseren Beitrag dazu leisten, dass das auch möglich wird.
Aber das ist sozusagen, würde dann später Grundstück für Grundstück, Ausschreibung für Ausschreibung, ja, würden dann Syndikatsprojekte sich melden. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Ratsmehrheit, sage ich mal, gesagt hat, okay, super, dann nehmen wir halt mal 20% raus und das wären dann selbstverwaltete Syndikatsprojekte ohne Spekulation.
So weit geht es nicht.
Also, aber so weit, ist Verfahren auch noch nicht. Also es gibt überhaupt keine, das ist alles gesprochen, ja, es soll auch nicht nur Dietbach, sondern hauptsächlich auch Stühlinger West, dass dort mehr Kleingenossenschaft oder eben Mietshäuser-Syndikat oder einfach Gruppierungen, die quasi für den Eigennutz, also für die Selbstnutzung bauen und eben nicht für große Investoren gebaut werden soll. Aber das sind bisher alles Willensbekundungen oder Absichtserklärungen, aber da gibt es noch keine Vorgabe. Also es gibt ja zum Beispiel für Gutleutmatte, da gab es dann ein Ausschreibungsverfahren, wo dann für manche Häuser festgelegt worden ist. Also es gibt eine Punktebewertung für verschiedene Kriterien, zum Beispiel Mietpreisbindungsdauer, Barrierefreiheit, das so als oberstes. Und in diesem Punkteverfahren haben dann zwei von den drei Häusern, die wir jetzt auf Gutleutmatte gebaut haben, auch ihre Grundstücke bekommen. Soweit ist für die neuen Baugebiete noch lange nicht.
Dieses Stichwort möchte ich mal aufgreifen mit der Bindungsdauer, weil ja das Traurige oder vielleicht auch Absurde in unserem deutschen System der Sozialwohnungen ja ist, dass in früheren Fällen war es auch üblich 15, 20 Jahre Sozialbindung und dann wird es dem freien Markt überlassen. Heutzutage geht man dann oft ein bisschen weiter, 20, 25 Jahre. Ja. Aber was sagt das Mietshäuser-Syndikat, wenn Sozialwohnungen in den Syndikatsprojekten entstehen würden? Wie lange werden die gebunden?
Bei uns sind die, also jetzt Gutleutmann zum Beispiel, da haben wir dann noch die maximale zusätzliche Bindungsfrist ausgeschöpft. Die war dann noch 30 Jahre, also 25 Jahre sind wir gebunden durch das Programm aus dem, also sozialer Wohnungsbau. Da ist man dann sowieso gebunden dran und dann noch zusätzlich freiwillig 30 Jahre. Aber natürlich, Syndikatsprojekte sind für immer gebunden, weil dort auf Dauer die Mieterinnen über ihre Mieten entscheiden und von daher sind die für immer mietpreisgebunden.
Das heißt, auch nach den 55 Jahren sowieso schon mal schriftlich festgelegte Bindung wird das Ganze nicht in den Himmel steigen.
Genau. Und auf jeden Fall.
Weil die Mieterinnen natürlich Interesse haben, so zu wirtschaften, dass die Mieten gut bezahlbar bleiben.
Jetzt war das auch in der Diskussion, gerade ging es um Freiburg, aber es gibt ja das Syndikat und Syndikatsprojekte in Dutzenden Städten in ganz Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber werden schon 20, 30 oder so sein. Ne? Und wenn jetzt in einer anderen Stadt irgendjemand hört, Mensch, das ist doch eigentlich nicht schlecht, da sind die Sachen dauerhaft sozial, wir sollten vielleicht auch mal irgendwo dafür sorgen, dass entweder irgendwo 50 Häuser neu gebaut werden als Syndikatsprojekte oder vielleicht die kommunale Wohnungsgesellschaft soll verkauft werden. Dann sagt man, nee, Moment, vielleicht können ja 50 davon Syndikatsprojekte werden. Dann können die auch aus anderen Städten Deutschlands im Prinzip anklingeln und sagen, könnt ihr euch das vorstellen, können wir darüber reden.
Ja, und dann werden wir versuchen, die regionale Beratung zu organisieren.
Okay, dass das jetzt der Eindruck entsteht, dass das hier ein Freiburger Projekt ist oder so, aber halt klar, durch diese Verwurzelung in Freiburg kommt dann natürlich eine stärkere Verwurzelung auch mit diesen lokalen Debatten jetzt um aktuelle Baugebiete und so weiter, nicht? Aber es ist ansonsten, wo auch immer in Deutschland das geschehen soll, ist es willkommen. Jetzt müsste ich eigentlich noch sagen, ja, aber Neubau ist ja eh schlecht und so weiter, weil wir ja auf dem Block verbietetes Bauen und so weiter sind und ich spare mir das ein bisschen, weil ich ja immer sage, wenn wir gucken, wie viel Prozent dessen, was neu gebaut wird, erfüllt denn so Anforderungen daran, dass es vielleicht menschlich ist, dass es sozial ist, dass es nicht Spekulation ist, dass es vielleicht sogar noch ökologisch ist und so weiter, dann kommt man leider nur auf ganz wenige Prozent dessen, was im täglichen Bauen so entsteht. Ja, und ich habe eigentlich keine Lust halt, ich wetter ja nicht gegen ökologisches Bauen und soziales Bauen, sondern ich sage, ich stelle das grundsätzlich in Frage, wie viel wir bauen. Und deswegen komme ich dazu und sage, man muss ja mal anschauen, selbst im Neubau, was wird, was entsteht da. Aber wenn man die Gesamtzahl dessen anguckt, die gesamten Projekte, die vereint sind, dann kann man das so ungefähr sagen, wie viel von den Projekten sind denn eigentlich Neubau oder wie viel sind im Altbau von den Mietshäusern, den 140 Mietshäuser-Syndikatsprojekten. Also ist das jetzt eine neue Sache, dass mal was neu gebaut wurde oder ist das immer schon mal passiert?
Ich weiß nicht, die Prozentzahl.
Nee,
aber es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wo man sich gerade befindet. In Freiburg gibt es einfach quasi nichts mehr im Bestand. Also, oder ganz selten passiert es. Letztes Jahr ist es passiert, dass eine Mieterinnengemeinschaft mitgekriegt hat, dass das Haus verkauft werden soll. Und die hatten ziemlich tolle Eigentümer, mit denen sie sich dann geeinigt haben, dass sie als Mieter das kaufen können. Das hat geklappt, das klappt aber sehr, sehr selten und in Freiburg gibt es eigentlich nichts mehr. Also ich berate viele Gruppen hier und die suchen Bestand und finden einfach über Jahre lang nichts. Für uns ist es wirklich die einzige Möglichkeit, in den Neubaugebieten zu bauen und eigentlich auch nur dann, wenn die Stadt die Grundstücke vergeben kann. Weil bei privaten Investoren, privaten Eigentümern haben wir keine Chance, weil wir da mit den Preisen nicht mithalten können, mit den Grundstückspreisen.
Und wenn also, die Stadt es außerdem nach einem Konzept vergibt und das überhaupt eine Rolle spielt, was da entsteht, was ja bedauerlicherweise in manchen Orten Deutschlands überhaupt keine Rolle spielt, weil die Stadt sagt, ja, wir müssen doch jetzt verkaufen und verkehrswert und das geht gar nicht, wir haben ja uns in die Hände gebunden.
Genau, also das hat sich in Freiburg ein bisschen geändert, also wir glauben, dass wir jetzt dann Chancen haben auf Grundstücke, aber wir haben auch nur dann, wenn man die Politik so weit hat, dann hat man Grund, also hat man Möglichkeit, überhaupt Grundstücke zu kriegen. Und in anderen Städten, also im Osten, ist es schon noch ein bisschen anders. Da gibt es einfach noch Leerstand, gibt es einfach noch Häuser, die man kaufen kann. Und da werden auch eben Altbauten gekauft und dann zu Wohnraum umgebaut.
Also die zahlreichen Eigentümerinnen und Eigentümer, die das jetzt hören, die gerade sich fragen, was mache ich mit meinem Mietshaus? Ich weiß auch nicht. Vielleicht was Gutes tun. Die können dann auch mal hier anklingen und mit denen, die da wohnen, sprechen und sagen, dann wird das halt mal umgewandelt jetzt. Ist auch denkbar.
Auf jeden Fall, wenn man Eigentümer ist und sowieso damit spielt, Mietshaus zu verkaufen, sollte man immer als erstes die Mieterinnen fragen.
Ja.
Vielleicht wollen sie das ja machen.
Ja, da sind wir uns einig. Dann hoffen wir, dass das viele tun und das Telefon jetzt ganz oft klingelt. Ja, und beim nächsten Mal, wenn wir uns sprechen, dann sind es ja dann schon 240 Mietshäuser-Syndikatsprojekte.
Bestimmt.
Ja, also bis dahin, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch. Danke auch.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.